Guten Morgen. Es ist schön, euch zu sehen. Es ist auch irgendwie schön, hier zu stehen. Es ist auch ein bisschen aufregend, hier zu stehen. Das erkläre ich euch gleich noch. Ende dritte Woche Bibelprojekt. Seid ihr noch dabei? So? Ja? Bibelprojekt, alles gelesen? 1. Korinther 9 müssten wir jetzt fertig sein. Es ist richtig vielfältig, finde ich. Richtig abwechslungsreich. Ist so, wie die es genannt haben, das volle Leben. So alles drin, vom tiefgeistlichen bis zum lebenspraktischen, über tiefseelsorgerlich bis hin zu, also da müsst ihr euch echt mal drum kümmern, alles dabei, so richtig wie beim richtigen Leben. Ich find's mega, ich erinnere mich, wie wir als Jugendliche diese Briefe gelesen haben und wie wir so diese ganzen lebenspraktischen Dinge daraus genommen haben. Und ich sehe jetzt, wie ich es als etwas reiferer Mann, vielleicht auch etwas weiser, hoffe ich jedenfalls, lese und so sehe, wie liebevoll Paulus an manchen Stellen ist. Wie straight auch manchmal, wie klar, aber auch wie seelsorgerlich irgendwie. Also echt mega, mega spannend für mich auch, an diesem Bibelprojekt nochmal teilzunehmen und natürlich auch eine große Ehre, dazu etwas sagen zu dürfen heute Morgen. So ein kleiner Ausschnitt aus meiner Sicht. Als ich das vorbereitet habe für heute, und da sind wir, George, warum ich dir nie geschrieben habe, worüber ich heute sprechen möchte, es gab so zwei Optionen. Die eine Option war das, was so ein bisschen vorgegeben war von diesem Bibelprojekt, über dieses Thema zu sprechen, und dazu habe ich mich auch entschlossen. Und das andere war eher so über das zu sprechen, worüber ich gerne spreche, so Heiliger Geist und so. Aber ich habe mich der Herausforderung gestellt, aber ich habe mich so ein bisschen gefühlt, wie Paulus das ganz am Anfang schreibt von dem Korintherbrief, und auch das zeigt mein Alter und meine Weisheit. Ich nutze jetzt eine Lesebrille. Und ich möchte mich auf keinen Fall Paulus gleichstellen. Aber ich habe mich gefühlt, und vielleicht habt ihr auch eure Bibeln dabei oder irgendwie elektronisch oder so. Ich habe hier Neues Leben Übersetzung. 1. Korinther. Brief, Neues Leben Übersetzung. Ich habe keine Folien heute. Das ist auch dem geschuldet, dass ich bis zum Schluss mit mir gerungen habe, was ich heute sage, und dann war Anetta nicht mehr da, die macht immer die Folien für mich, kann das gar nicht. 1. Korinther 2, Vers 3, da schreibt Paulus: Ich kam als schwacher Mensch zu euch, war zurückhaltend und ängstlich. Und so habe ich mich auch irgendwie gefühlt. Also wie gesagt, ich möchte mich nicht Paulus gleichsetzen. Und doch habe ich so ein bisschen die Hoffnung, dass Gott vielleicht gnädig mit mir, mit uns ist. Und er schreibt dann nämlich weiter: Meine Botschaft und meine Predigt waren schlicht. Ich brauchte keine klugen Worte und versuchte auch nicht, euch zu überreden, sondern die Kraft des Heiligen Geistes, jetzt sind wir doch wieder beim Heiligen Geist, die Kraft des Heiligen Geistes hat unter euch gewirkt. Und das ist eigentlich das, was ich mir wünsche heute Morgen. So. Also ich stehe so voll auf Bombastenpredigten und ich stehe auch so voll auf wow und so, aber eigentlich geht es ja darum nicht. Und Paulus wusste das. Er schreibt gleich später, kommen wir auch noch drauf, er ist schon echt ein Schlauer so, und er hat auch schon echt Einsicht von Gott und all diese Sachen, aber er hat entschieden: Ich komme als schwacher und ängstlicher Mensch. Warum? Weil Gott wirken soll. Ich kann jetzt nicht unbedingt sagen, dass ich entschieden habe, dass ich als schwacher Mensch komme, sondern es ist einfach so gekommen. So, ich habe es einfach irgendwie, das Thema hat mich mega herausgefordert. Aber ich werde dazu sprechen, und ich will euch auch nicht mehr länger auf die Folter spannen, worum es geht. Es geht um, und die ganz aufmerksamen Leser dieses Heftes, da gibt es einen Beitrag zu schon, und das ist eben auch für heute vorgeschlagen in diesem Projekt. Die Überschrift von diesem Beitrag heißt: Verheiratet, als ob nicht. Verheiratet, als ob nicht. Also so ein bisschen so ein Widerspruch. Und Maren Godau aus der Christusgemeinde Barmbek Süd hat da einen Text zu verfasst. Wenn du es noch nicht gelesen hast, es ist ein guter Text und ich will versuchen, noch so ein bisschen drumherum zu arbeiten mit euch. Und die Textstelle, auf die sich das bezieht, die steht im 1. Korintherbrief, Kapitel 7, ab Vers 25 bis 35. Da wollen wir nachher mal so ganz entspannt durchgehen. Aber Neues Leben Übersetzung, ne? Falls ihr, also ich werde viel lesen und wenn ihr mitlesen möchtet, sonst hört einfach zu, ist auch gut. Ich werde versuchen, langsam und deutlich zu lesen, auch immer wieder Pausen zu machen. Aber genau, Neues Leben Übersetzung, 1. Korinther 7, Vers 25. Aber die Schlüsselstelle, meiner Meinung nach, die Schlüsselstelle steht ein Kapitel weiter vorher. Also 1. Korinther 6, Vers 17. In einem Abschnitt, in dem es eigentlich um Sexualethik geht. Da werde ich auch gleich nochmal kurz drauf eingehen. 1. Korinther 6, Vers 17. Wer aber dem Herrn gehört, ist ein Geist mit ihm. Wahnsinnsstelle, finde ich. Wer aber dem Herrn gehört, ist ein Geist mit ihm. Und das hat mich erinnert an etwas, also wir sind ja, ne, Bibelprojekt, 1. Korintherbrief, deshalb dachte ich, wir versuchen noch so ein bisschen in dem Brief auch unterwegs zu sein. Das erinnert mich an 1. Korinther 2, ab Vers 10, zweiter Teil von Vers 10. Sein Geist weiß alles und schenkt uns einen Blick selbst in die tiefsten Geheimnisse Gottes. Und als ich das gelesen habe, so, wer dem Herrn gehört, der ist ein Geist mit ihm. Und dann, sein Geist weiß alles und schenkt uns einen Blick selbst in die tiefsten Geheimnisse Gottes. Da dachte ich, da bin ich dabei. Also wenn ich zu Gott gehöre und ein Geist mit ihm bin, und er mir Einblick in seine tiefsten Geheimnisse schenkt, da bin ich dabei. Sein Geist weiß alles und schenkt uns einen Blick selbst in die tiefsten Geheimnisse Gottes. Niemand weiß, was ein Mensch wirklich denkt, außer der Geist des Menschen selbst, der in ihm ist. Also keiner weiß so richtig, was ich denke, außer mein Geist. Und niemand kann Gottes Gedanken erkennen, außer der Geist Gottes. Und Gott hat uns nicht den Geist dieser Welt gegeben, sondern einen Geist, damit wir seinen Geist, damit wir das begreifen können, was Gott uns geschenkt hat. Also eine ganz enge Verbindung zwischen dir und Gott und eine ganz enge Verbindung zwischen mir und Gott. Und das finde ich irgendwie mega cool. So, da habe ich gedacht, wow, okay. Also wenn ich mich Gott anvertraue, wenn ich Gott zu meinem Herrn mache, wie das hier heißt, also zu dem, dem ich mich unterordne, dann bin ich ein Geist mit ihm. Also sein Geist und mein Geist verbinden sich und er kennt meine Gedanken und ich lerne seine Gedanken kennen. Und das sind gute Gedanken. Und jetzt fand ich ganz spannend, in was für einem Zusammenhang dieser Text steht. In diesem Text geht es, wie gesagt, um Sexualethik, um Prostitution, um außerehelichen Geschlechtsverkehr, wenn man das mal auf den Punkt bringen möchte. Und dann schreibt Paulus, oder wisst ihr nicht, dass ein Mann, der mit einer Prostituierten verkehrt, mit ihr eins wird? Und dann verknüpft er es, und das finde ich mega, mega spannend, denn in der Schrift heißt es, die beiden werden zu einer Einheit. Und was er dort zitiert, ist etwas zum Thema Ehe. Nämlich aus dem 1. Mose 2, Vers 5, wo Gott gerade aus der Rippe des Mannes die Frau gebaut hat und zu ihm bringt und er so sagt, wow, gefällt mir richtig gut. Und dann schreibt er, und deshalb, also der Verfasser von 1. Mose, vielleicht Mose selbst, schreibt, und darum wird ein Mann Vater und Mutter verlassen und er wird mit seiner Frau, Neues Leben Übersetzung, zu einer Einheit werden. Oder ältere Übersetzungen drücken das körperlicher aus, sagen, sie werden ein Körper werden, ein Leib werden, ein Fleisch werden. Also so eine ganz enge Verknüpfung zwischen dem Körperlichen und, ich würde schon sagen, auch einer ausgeweiteten Einheit, die wir hoffentlich alle anstreben, wenn wir verheiratet sind oder heiraten wollen. Also ich hoffe, es geht euch nicht nur ums Körperliche, darum auch, aber und ich finde es einfach ganz, ganz mega spannend, weil Jetzt wieder zurück zu diesem 1. Korinther 6, Vers 17. Wer aber dem Herrn gehört, ist ein Geist mit ihm, weil es so ausdrückt, wie eng das wohl sein soll, wie intim das wohl sein soll auf einer geistlichen Ebene. Könnt ihr mir folgen soweit? Ist so still, aber ja, super. Das ist spannend, okay, das freut mich. Also etwas, wo Paulus Sehnsucht nach Nähe und Verbundenheit und Einheit auf eine andere Ebene hebt. Herkommend von der Sehnsucht nach einem Menschen, mit dem ich eine ganz enge Bindung eingehen kann, hin dazu, dass unser endgültiges Ziel, und so drückt Jesus das auch aus, eben nicht die Einheit ist zwischen einem Mann und einer Frau, sondern die Einheit zwischen Gott und dem Menschen. Und dass es offensichtlich möglich ist, heute schon einen Vorgeschmack davon zu haben. Ich finde es ja mega, mega spannend. Jesus nimmt ja auch einmal selber Stellung dazu. In Matthäus 22, Vers 30 ist das. Da bedrängen ihn die Pharisäer und Schriftgelehrten, wie sie das häufiger getan haben, haben gesagt, Mensch, hier, guck mal, da ist eine Frau, die war 7-mal verheiratet. Wer ist denn im Himmel dann ihr Mann? Und er sagt, keiner von denen. Im Himmel wird es keine Ehe mehr geben. Ehe, das ist ein endliches Konzept. Das hört irgendwann auf. Das ist nicht das, was wir für immer haben werden. Es ist nicht das, wofür es sich lohnt, alles zu geben. Und es ist auch nicht das, was uns alles geben wird. Und das finde ich einfach, ja, wie gesagt, schon häufiger gesagt, mega spannend, so vor diesem Hintergrund zu handeln. Und dann geht es noch so ein bisschen weiter, sexuell ethisch, und er sagt, ihr alle seid nicht nur für euch selbst, sondern ihr alle seid auch Teil des Leibes Christi oder des Körpers von Jesus, wenn man das vielleicht mal ein bisschen moderner ausdrücken möchte. Und deshalb ist es nicht in Ordnung, außerhalb der Ehe sich mit einem Menschen so eng zu verbinden. Aber, und das finde ich so krass, er geht dann total im Detail in diesem 7. Kapitel drauf ein, so was es alles für Möglichkeiten gibt und was er empfiehlt und was nicht und so, aber er tut es in so einem mega, mega, mega seelsorgerlichen Kontext. Ich lese euch das mal vor, einfach nur ein paar Zitate. Einmal 1. Korinther 7, Vers 26. Wegen der schweren Zeiten, die uns bevorstehen, halte ich für das Beste, wenn ein Mensch unverheiratet bleibt. Also es ist nicht irgendwie so, ey Mann, habt ihr nicht kapiert, ihr seid eher so geistliche Menschen, hört mal auf, euch immer darum zu kümmern, mit einem anderen Menschen irgendwie zusammen zu sein. Sondern es ist, wegen der schweren Zeiten, die uns bevorstehen, rate ich euch das. Oder Vers 28, letzter Teil. Allerdings würde ich euch gerne die zusätzlichen Belastungen ersparen, die mit einer Ehe verbunden sind. Oder dann Vers 32. Ich möchte, dass ihr in allem, was ihr tut, von den Sorgen dieses Lebens frei seid. Da weitet er das nochmal ein bisschen aus, gehen wir gleich auch nochmal ein bisschen drauf ein. Und dann viertens, Vers 35, 7. Kapitel, 1. Korintherbrief. Ich sage euch das, um euch zu helfen und nicht, um euch zu bedrängen. So, Paulus geht es überhaupt nicht darum, das versucht er ganz, ganz klar zu machen, Paulus geht es überhaupt nicht darum, uns vorzuenthalten, uns an einen anderen Menschen zu binden oder mit einem anderen Menschen die Ehe einzugehen. Und es geht ihm auch überhaupt nicht darum, und das macht er auch ganz klar, die Ehe aufzulösen. Und es geht ihm auch überhaupt nicht darum, dass wir irgendwie, wenn wir verheiratet sind, auch wenn das der Kernvers eigentlich der heutigen Predigt ist, dass wir irgendwie unsere Ehe nicht ernst nehmen oder unsere Familie nicht ernst nehmen und sagen, ich habe das gelesen, tschüss auch, bin dann mal beim Lobpreisabend, Tisch kannst du abräumen, du bringst die Kinder ins Bett. So, ne? Sondern das ist schon etwas Ernstzunehmendes, und wenn wir uns entscheiden, eine Familie zu gründen, dann haben wir auch eine Verpflichtung. Aber Paulus sagt, ich möchte euch das eigentlich ersparen. Er sagt aber auch, ich weiß aber auch, wie schwer das ist. Ich weiß auch, wie schwer das ist, enthaltsam zu leben und dass das einfach nicht für jeden was ist. Und auch hier möchte ich sagen, ich glaube nicht, dass es nur darum geht, um das Körperliche, sondern die Sehnsucht nach einem Partner hat ja mehr Komponenten, oder? Also es geht ja nicht immer nur irgendwie darum, intim zu sein miteinander, sondern es geht ja darum, ein Gegenüber zu haben, jemanden, der einem hilft gegen die Einsamkeit, jemanden, der einem zuhört, jemanden, der einen ermutigt, jemanden, der einen bestätigt, jemanden, der einen tröstet, jemanden, der einem hilft und vieles mehr. Und ich hoffe, deine Ehe ist so. Denn eine Stelle hier, je nachdem, wie man sie übersetzt und interpretiert, könnte auch heißen, dass es in jeder Ehe irgendwann zu schweren Zeiten kommen wird. Untereinander. Aus irgendeinem Grund. Aber das ist so ein bisschen Übersetzungs- und Interpretationssache. Und ich würde sagen, wir fangen jetzt mal an, diesen Text zu lesen. 1. Korinther 7, Vers 25, geht das los. Nun zu den jungen Frauen, und hier könnten durchaus auch Jungfrauen, also Männer und Frauen, die eben bis jetzt ehelos waren und sich deshalb auch enthalten haben, die noch nicht verheiratet sind. Für sie habe ich kein Gebot des Herrn, aber ich gebe euch einen Rat als jemand, dem Gott Einsichten geschenkt hat, denen ihr vertrauen könnt. Und das ist jetzt so ein bisschen, wenn ihr mitgemacht habt bei dem Bibelprojekt, dann habt ihr ja mitbekommen, Paulus ringt so ein bisschen darum, für wie vertrauenswürdig halten die Korinther mich eigentlich. Andere Leute haben auch interpretiert, okay, wenn es kein Gebot des Herrn ist, also wenn Jesus das nicht selber gesagt hat, dann ist es vielleicht nicht bindend oder so. Und darauf wollen wir jetzt nicht eingehen. Ich glaube schon, dass die gesamte Heilige Schrift, die gesamte Bibel Gottes inspiriertes Wort ist und dass auch das, so sagt Paulus, es ja auch vertrauenswürdig ist. Wegen der schweren Zeiten, die uns bevorstehen, halte ich für das Beste, wenn ein Mensch unverheiratet bleibt. Wenn du eine Frau hast, dann löse die Ehe nicht auf. Wenn du keine Frau hast, dann heirate nicht. Solltest du aber doch heiraten, so ist das keine Sünde. Also Offenheit, Freiheit, seelsorgerliches Prinzip. Und auch wenn eine junge Frau heiratet, ist das keine Sünde. Allerdings würde ich euch gerne die zusätzlichen Belastungen ersparen, die mit einer Ehe verbunden sind. Eines ist sicher, liebe Brüder, die Zeit, die noch bleibt, ist kurz. Deshalb sollen die Männer ihre Ehe nicht zu ihrem wichtigsten Lebensinhalt machen. Ich finde es ganz spannend, dass hier nur die Männer erwähnt werden. Später werden schon auch irgendwie noch die Frauen erwähnt, aber vielleicht stehen wir Männer ein bisschen mehr in der Gefahr, die Ehe zu unserem wichtigen Lebensinhalt zu machen. Ich weiß es nicht. Weder Traurigkeit noch Freude oder Wohlstand sollen jemanden davon abhalten, Gott mit allen Kräften zu dienen. Wer häufig mit den Angelegenheiten dieser Welt in Berührung kommt, sollte sie nutzen, ohne sich an sie zu binden, denn die Welt und alles, was zu ihr gehört, wird vergehen. Ich möchte, dass ihr in allem, was ihr tut, von den Sorgen dieses Lebens frei seid. Und was ich ganz spannend finde, ist an dieser Stelle, dass sie über Ehe hinausgeht. Also es geht nicht nur darum, dass wir, die wir uns mit Gott verbunden haben und ein Geist mit ihm sind, jetzt auf unsere Ehe gucken und schauen, okay, wie viel bindet mich das, wie frei bin ich noch, wie kann ich da was optimieren, sondern es geht auch um andere Bereiche unseres Lebens. Und die Maren Godau, die diesen Text geschrieben hat, schreibt auch, das könnte man nochmal in einer etwas textnäheren Übersetzung lesen, in diesem Fall die Elberfelder Übersetzung, ich lese das einmal vor. Dies aber sage ich, Brüder, die Zeit ist begrenzt. Dass künftig die, die Frauen haben, seien, als hätten sie keine, und die Weinenden, als weinten sie nicht, und die sich Freuenden, als freuten sie sich nicht, und die Kaufenden, als behielten sie es nicht, und die die Welt Nutzenden, als benutzten sie sie nicht, denn die Gestalt dieser Welt vergeht. Also praktisch, guck doch mal in alle deine Lebensbereiche, ist das etwas, was mich vereinnahmt, oder ist das etwas, was mich vorwärts bringt in der Freiheit, die Gott mir geben möchte, dadurch, dass ich in der Verbindung mit ihm lebe? Also total ja ein Prinzip, das Jesus gelehrt hat, dass er gesagt hat, ey, sorgt euch nicht darum, was ihr anziehen sollt oder was ihr essen und trinken sollt. Ich ergänze mal, wo ihr wohnen sollt, sondern überlasst das mal Gott, macht Gottes Reich zu eurer ersten Priorität. Das ist praktisch das, was Paulus hier auch nochmal sagt. Warum? Ich möchte, dass ihr in allem, was ihr tut, von den Sorgen dieses Lebens frei seid. Ein unverheirateter Mann kann seine Zeit ganz für die Sache des Herrn einsetzen und darüber nachdenken, wie er ihm Freude machen kann. Für einen verheirateten Mann ist das sehr viel schwerer. Er muss irdische Verpflichtungen erfüllen. Und das meinte ich, Paulus entbindet uns nicht. Wenn wir gesagt haben, wir verpflichten uns, wir gehen eine Ehe ein, wir gründen eine Familie, dann haben wir Verpflichtungen. Und die haben wir auch. Und da kommen wir auch nicht wieder raus. So. Und das fände Gott auch nicht richtig. Seine irdischen Verpflichtungen erfüllen und sich überlegen, wie er seiner Frau gefallen kann. Seine Aufmerksamkeit ist geteilt. Genauso kann eine Frau, die nicht mehr verheiratet ist oder nie verheiratet war, sich körperlich und geistig sehr viel stärker für den Herrn einsetzen als eine verheiratete Frau, die sich um ihre irdischen Verpflichtungen kümmern muss und darüber nachdenken muss, wie sie ihrem Mann gefallen kann. Ich finde es mega herausfordernd. Ich bin 24 Jahre verheiratet. Ich liebe es, ich liebe meine Kinder, ich liebe meine Frau. Und das so zu lesen, ist für mich schon so, wow. So, okay, habe ich hier was falsch gemacht? Und deshalb versuche ich immer und immer wieder zu unterstreichen, nein. Also ich weiß noch, wie wir als Jugendliche, wie gesagt, haben wir uns damit auseinandergesetzt. Also ich wusste, worauf ich mich einlasse sozusagen. Und dann hatten wir, irgendwie waren wir zusammen, meine Jungs sozusagen und ich, und eine Prophetin war da und wir haben zusammen gebetet und ich weiß noch, wie sie gesagt hat, ich sehe immer nur Ehe. So. Und das hat mich natürlich irgendwie total ermutigt. So. Also ich wusste damals, es ist okay zu heiraten. Und ich glaube, für jeden von euch, der jetzt schon verheiratet ist oder der mit dem Gedanken spielt oder so, Das ist schon okay. So, es ist okay zu heiraten, dennoch, es ist nicht für die Ewigkeit. Und bestenfalls passiert etwas, was wir an anderer Stelle von Paulus lesen, und dann bin ich eigentlich auch schon wieder fertig. Und das ist es in Epheser 5, eine andere wichtige Stelle, die der gleiche Autor verfasst hat, zum Thema Ehe. Und ich lese nicht den ganzen Abschnitt, aber das fängt an in Vers 21. Ordnet euch aus Achtung vor Christus bereitwillig einander unter. Und damit sind beide Ehepartner gemeint letztlich, jedenfalls nach meiner Interpretation. Also praktisch stellt eure eigenen Bedürfnisse zurück zugunsten eures Ehepartners. Mann oder Frau, ganz egal, zugunsten des anderen. Und dann führt er eben aus, dass die Ehe ein mega, mega gutes Bild und Zeugnis sein kann dafür, wie Christus und die Gemeinde sich miteinander verhalten. Und das finde ich irgendwie ermutigend. So, ich finde, das darf schon auch einmal Erwähnung finden. Also, dass es schon auch etwas Gutes daran gibt, verheiratet zu sein, und dass darin sich schon auch zeigen kann, wie, also sozusagen ein irdisches Abbild dessen, wie Christus und die Gemeinde sich zueinander verhalten. Und dann, ganz spannend, zitiert er hier auch noch wieder einmal, Vers 31, in der Schrift heißt es, deshalb wird ein Mann Vater und Mutter verlassen und sich an seine Frau binden und die beiden werden zu einer Einheit. Das ist ein großes Geheimnis. Aber ich deute es als ein Bild für die Einheit von Christus und der Gemeinde. Also Zusammenfassung, kein Bombastenkram heute, ganz nüchterne Zusammenfassung. Paulus sagt, es ist gut, wenn du kannst und noch nicht bist, nicht zu heiraten, dich zu enthalten, aber wenn du merkst, das kriege ich nicht hin, ich brauche jemanden in meiner Nähe, ich brauche diese Intimität, ich kann diese Einsamkeit nicht aushalten, all das, dann ist das auch total in Ordnung. Es raubt dir halt vielleicht ein bisschen die Möglichkeit, dich auf das Wesentliche zu konzentrieren. Es hat Ablenkungspotenzial, es hat Schwierigkeitenpotenzial. Und dann wäre vielleicht der nächste richtig gute Schritt, wenn ihr könnt, wenn ihr gerade gut miteinander unterwegs seid, wenn die Kommunikation stimmt, dass ihr euch mal abstimmt, dass ihr euch mal hinsetzt und sagt, okay, wie kann denn unsere Ehe, wie kann denn unsere Familie ein gutes Vorbild sein in dieser Welt, so zeigen, wie Christus und die Gemeinde sich miteinander verhalten und wie können wir uns vielleicht auch gegenseitig bestärken und ermutigen und freigeben, die Dinge zu tun, für die wir eigentlich gemacht sind. Also zum Beispiel einen freien Tag in der Woche zu halten, einen Sabbat zu halten. Also nicht so, ey, guck mal, Küche muss noch aufgeräumt werden. Gehst du heute einkaufen oder muss ich wieder? Sondern so, lass uns einen freien Tag haben. Lass uns auf Gott konzentrieren. Oder Zeit alleine mit Gott zu haben. Also nicht so, ey, morgens, ey, steh mal auf, du musst Kaffee machen, sondern hier, wollen wir uns vielleicht jeder erstmal eine halbe Stunde alleine zurückziehen, Bibelprojekt lesen, beten, solche Sachen. Gebet, ganz, ganz wichtiger nächster Punkt. Oder auch Fasten, ne? Also ja, kannst ja fasten, ich brate mir jetzt erstmal eine Bratwurst an. So, nein, vielleicht kriegt man das irgendwie zusammen hin. So. Oder die Gemeinschaft zu suchen, so wie hier, ne? In den Gottesdienst zu kommen, in die Kleingruppe zu kommen, sich gegenseitig ermutigen, die Freiheit geben, ich nehme heute Abend die Kinder, du kannst los, solche Sachen. Oder Großzügigkeit. Also Geld ist ja immer ein Thema, oder? In Ehe, in Beziehung, also ja, vielleicht, weiß ich nicht, ab der dritten Million vielleicht nicht mehr bei euch oder so, aber an sich ja schon irgendwie so. Und ich versichere euch auch ab der dritten Million, ich glaube, es gibt also selten geizigere Menschen als Millionäre, zu sagen, okay, lass uns großzügig sein, lass uns lokale Projekte unterstützen, lass uns in die Gemeinde geben, lass uns ja ins Reich Gottes investieren, wie auch immer. Oder Dienst. So, also gibt ja leider Familien, die drehen sich wirklich um ihr Haus, um die Arbeit und um die Kinder. Und das ist nicht falsch, das sind alles gute Projekte. Und es gibt Zeiten im Leben, da ist das halt so. Und das sind die Zeiten, von denen Paulus wieder an anderer Stelle schreibt, dass das die Zeit ist, durch die Gott uns hindurch retten wird. Und das ist okay. Aber an sich sollte unser Bestreben sein, uns ins Reich Gottes zu investieren, mitzuarbeiten und auch Zeuge zu sein in dieser Welt. Und auch da kann man sich mega, mega gut gegenseitig ermutigen und kann sagen, ach Mensch, schade, dass heute nicht geklappt hat, dass du mit deinem Arbeitskollegen gesprochen hast, aber vielleicht nächste Woche, komm, wir beten nochmal. Ich höre mal auf Gott, was er vielleicht sagen möchte, solche Sachen. Und damit schließe ich auch schon. Vielen Dank fürs Zuhören. Kleiner Exkurs, soweit meine Weisheit reicht, von dem ich hoffe, dass sie durch meine Verbindung mit dem Geist Gottes entsprungen ist, zum Thema Ehe und Ehelosigkeit und verheiratet sein, als ob nicht. Und jetzt kommt die Lobpreiszeit, glaube ich.